Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt und dem Thema Mikrobiom. Liebe Pia, wir wollten immer mal eine Folge dazu machen. Jetzt warst du kürzlich auf einem Vortrag von einem Mikrobiomforscher. Das hat dich inspiriert und jetzt haben wir gesagt, hey, wir setzen uns einfach hin und sprechen ein bisschen drüber. Was ist denn das Mikrobiom?
Ja, danke Moritz. Wie gesagt, ich war gerade auf diesem Vortrag und da ist es eben so, dass wir das Mikrobiom noch gar nicht so ewig kennen eigentlich. Früher wusste man gar nicht, dass wir alle ein Mikrobiom haben. Aber dank der technischen Entwicklung und der KI und so ist es ein Forschungsfeld, was die letzten, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahre explodiert. Kommen wir nachher drauf nochmal, weil das auch für die Pharma total interessant ist. Aber ich möchte jetzt erstmal überhaupt sagen, was ist das Mikrobiom? Auch weil ich oft Patientinnen in der Praxis habe, die sagen, können wir nicht irgendwie einen Darmaufbau machen? Das ist so eine häufige Frage. Oder irgendwas stimmt mit meinem Darm nicht. Und genau, so im Alltagsgebrauch kennen wir ganz viel dieses irgendwie, das Mikrobiom ist irgendwas, was so im Darm ist. Ja? Genau, aber das Mikrobiom ist eigentlich noch viel größer. Mikrobiom bedeutet eigentlich die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die in und auf unserem Körper leben und die alle natürlich auch eigenes genetisches Material mitbringen. Und eben früher dachten wir, das sei nur in unserem Darm, aber heute wissen wir, dass wir eigentlich überall ein spezielles Mikrobiom haben, in all unseren Organen, sogar in der Leber oder im Herz. Also die haben alle spezifische, kleinste Mikroorganismen, die sich dort aufhalten und sich an unserem Stoffwechsel beteiligen.
Was sind das denn für Mikroorganismen?
Ja, das ist eine super wichtige Frage. Wir alle kennen, dass das Bakterien sind. Ja, das ist auch das, was man in der Apotheke, kann man dann irgendwie so Produkte kaufen, wo unterschiedliche Bakterienstämme drin sind. Und das ist auch die größte Gruppe der mikrobiotischen Organismen. Es gibt aber noch andere Gruppen und vermutlich kennen wir noch nicht mal alle Gruppen. Also es gibt auch noch Viren, Pilze, Einzeller und man entdeckt dank neuer Techniken immer noch weitere Organismen, die da eigentlich so leben. Und ich finde es tatsächlich, also ist total interessant, sich auch selber so zu betrachten. Oder ich weiß nicht, das kennst du sicherlich auch, dass immer mal wieder Leute kommen, die sagen, oh, ich habe so einen Pilz im Darm. Oder mein Heilpraktiker hat mir gesagt, ich habe so einen Pilz im Darm, den muss ich loswerden. Ja. Da würde man jetzt aus aktueller Forschung sagen, ja super, es wäre auch schlecht, wenn sie keinen Pilz im Darm hätten. Das heißt, es gehört ganz natürlicherweise dazu, dass wir alle diese Mikroorganismen in uns haben, aber es kommt halt auf die Mischung und auf die Zusammensetzung drauf an. Und die, und das ist eben total spannend, ist super individuell. Ja, also das Mikrobiom von mir und vielleicht jemanden im Südostasien lebend, der ganz anders gestrickt ist, anders groß geworden ist, anders sich ernährt, anders sich bewegt, das weicht bis zu 60% voneinander ab. Also man kann dann Proben entnehmen, die kann man sich unter speziellen Mikroskopen anschauen und dann auswerten, welche Bakterien, welche Viren, bla 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 sind da drin. Und dann sieht man, das ist total unterschiedlich. Und das ist so krass, weil früher haben wir uns so viel auf die Gene fokussiert und heute wissen wir eigentlich, dass wir deutlich mehr genetisches Material von Mikroorganismen in uns tragen als von unseren eigenen Genen und diese Mikroorganismen aber wesentlich beteiligt sind an unserer Gesundheit und an unserem Stoffwechsel. Ist eigentlich total krass, oder?
Ist total krass.
Also wir unterhalten uns eigentlich gerade mit deutlich mehr Mikrobiomen untereinander, als ich mich eigentlich mit dem Moritz unterhalte. Ja, also das Material an Mikroorganismen ist viel größer als dein eigenes Material, beziehungsweise kann man es vermutlich gar nicht so richtig auseinanderhalten. Und Ich finde es auch eigentlich spirituell fast total interessant, dass man sagen kann, wir sind gar nicht so doll nur wir Individuen, sondern wir sind extrem verbunden mit unserer Umwelt. Und das wird am Mikrobiom so deutlich.
Da hattest du ja die Analogie zum Wald gebracht, wo du meintest, ja, heute wissen wir, dass eben die Bäume so abhängig sind voneinander und eben auch den Pilzen und diesem Gesamtlebenskunstwerk Wald. Und so ist es bei uns Menschen auch ein bisschen, wenn du jetzt sagst, ja, spirituell und hei, und es klingt dann alles ein bisschen eh so, aber irgendwie ist schon auch
ist total
ein Wahrheitsgehalt.
Krass, ja, genau. Ja. Es ist total krass, dass wir so doll mit unserer Umwelt zusammenhängen und genau auch selber nur funktionieren durch diese 1000 Mikroorganismen, nicht nur Millionen, Billiarden Mikroorganismen sind es, die uns besiedeln, ja, und nur somit auch lebensfähig sind. Also ja, ich finde es total krass. Ich erkläre aber gerne ein bisschen mehr noch, wie das eigentlich funktioniert. Soll ich das machen?
Bitte. Ja.
Weil das ist jetzt erstmal noch so ein großer Oberbau. Also tatsächlich ist es schon so, dass der Darm so, wir haben da an anderer Stelle auch schon drüber gesprochen, das größte Mikrobiomreservoir in uns ist. Das hatten wir an anderer Stelle, dass es so eine Grenze auch zwischen Innen- und Außenwelt, Innen- und Außenwelt ist und in unserem Darm ganz, ganz viele Mikroorganismen sind. Und die brauchen Nahrung, ja, also das sind vor allem Ballaststoffe. Und dann wirken die in unserem Darm und verstoffwechseln Dinge und stellen aber mit dieser Verstoffwechselung schon Produkte her, die dann auf unseren Körper wirken. Also da gibt es so drei große Systeme, die man eigentlich nennen kann. Es gibt die Darm-Hirn-Achse, das hat man sicher schon mal gehört, unser Immunsystem, was ganz nah damit zusammenhängt und auch unser Stoffwechsel. Also bei der Darm-Hirn-Achse kann man sich das so vorstellen, ich esse jetzt, keine Ahnung, ich esse einen Apfel. Dann gibt es diese ganzen Mikrobiotika, die diesen Apfel mit verdauen und die produzieren dabei schon so kleine kurzkettige Fettsäuren. Diese kleinen Fettsäuren, die können dann unsere Darmbarriere überwinden und sozusagen in unser Blutsystem kommen und dort dann über Nerven wieder mit unserem Gehirn produzieren. Ja, also die erkennen, aha, hier kommt jetzt gerade so eine kleine Fettsäure. Dann gebe ich ein Signal ins Gehirn und dort werden dann wieder andere Stoffe, Hormone, Mediatoren ausgeschüttet, die dann zum Beispiel auf unseren Schlaf, auf unsere Motivation und so weiter interagieren. Und genauso kann man sich das eigentlich auch mit dem Immunsystem vorstellen. Das wissen wir ja auch viel, dass das mit dem Darm zusammenhängt, dass zum Beispiel chronische Entzündungen mit Mikrobiotika zusammenhängen oder mit also mit bestimmten Stämmen und Viren. Und da ist es eben total spannend, habe ich ja vorhin gesagt, dass das total abweichen kann, also total individuell ist, dann aber einen total großen Einfluss auf uns hat. Das
genau,
ist ungefähr nachvollziehbar, ja.
Das ist nachvollziehbar und das ist wirklich total krass. Also alle, die ihr das jetzt hört, ich erinnere mich, vor 10 Jahren oder vor 12 oder sowas, kam so eine krasse Mausstudie raus und irgendwie das Mikrobiom, also den oder ein Teil des Mikrobioms, nämlich den Stuhl, den Darminhalt der Mäuse irgendwie transplantiert hat und dann gesehen, okay, die Mäuse, die depressiv sind, die sind dann nicht mehr depressiv, wenn die vor glücklichen Mäusen den Stuhl bekommen und sowas. Und da dachte ich mir damals schon, wie krass ist das denn? Das ist ja irgendwie naheliegend, aber wie krass ist das denn? Und ihr lieben Psychiater, ihr müsstet das euch alle mal angucken. Und jetzt gibt es in den USA die Nutritional Psychiatry und man kommt immer mehr auf den Trichter, dass eben natürlich Ernährung auch was mit Stimmungslage und auch mit so akut psychiatrischen Erkrankungen zu tun hat. Also Leute, die als psychotisch definiert werden, weil sie irgendwelche Wahngedanken und sowas haben. Selbst da sieht man, dass eben das Mikrobiom oder die Zusammensetzung des Mikrobioms korreliert mit dem Risiko für so eine Psychose, die Leute dann haben. Das ist doch total krass. Also ich finde es
total krass. Und
das ist wirklich revolutionär. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Aber es ist leider in der Psychiatrie noch nicht angekommen, aber irgendwann wird es ankommen.
Ja, in der Pharma kommt es da gerade an, weil die leider eben, und das ist auch ein bisschen die Kritik an diesem Vortrag, wo ich war, eben ganz viel nur in eine Richtung denken. Also die sagen, wir schauen uns jetzt das Mikrobiom von diesem depressiven Menschen an. Oder das haben sie zum Beispiel auch gemacht bei krassen Marathonläufern und haben dann gesehen, krass, die krassen Marathonläufer haben mehr von diesem einen speziellen Stamm, ja? Oder die schwer Depressiven, sind andere Stämme überwiegend. Und dann denken die natürlich monokausal, cool, dann können wir jetzt den anderen, die auch so gut Marathon laufen wollen, Probiotika mit diesem Stamm geben und dann laufen die auch besser. Vermutlich wird es auch zum Teil so sein, ja, oder bei diesen wahnhaften Patienten oder dieser Professor hat auch eine Studie, wie man zum Beispiel selbst Motivation am Mikrobiom abbilden kann. Und wenn man natürlich dann spezielle Darmkeime nimmt, dann möglicherweise die Motivation damit steigern kann.
Und da ist ja auch ein riesiger Potenzialraum drin. Also wenn man jetzt überlegt, Mikrobiom und Immunsystem und wir haben irgendwelche Autoimmunerkrankungen, die wir zwar mittlerweile mit monoklonalen Antikörpern, die Hunderttausende von Euro kosten, relativ gut in den Griff kriegen, aber die auch vermutlich das Mikrobiom als Hebel uns anbieten, wenn man da jetzt auf einmal MS heilen kann oder irgendwelche einfach total fiesen Erkrankungen, das ist schon richtig cool.
Ja.
Und gleichzeitig ist halt auch ein bisschen stumpf und reduktionistisch und zu kurz gedacht, nur von dieser Pharma-Ecke her zu denken, sondern, oder dadurch eben, man muss ja gar nicht so, oder ich möchte es nicht so gegenüberstellen und irgendwie ja, abgrenzen oder werten, sondern einfach, es ist, wie du das, glaube ich, auch siehst, total wichtig, dass wir die Lebensstilkomponente, die jeder auch ziehen kann, dass wir die auch viel, viel mehr beachten oder uns dazu Gedanken machen.
Ja, genau. Also das war jetzt eine schöne Überleitung von dir, weil ich weiß, du hast es jetzt gerade mit dem Maus-Experiment gesagt, ich weiß, dass für mich so der erste Kontakt zum Mikrobiom auch sicher 10, 15 Jahre im Studium war, wo jemand erzählt hat, man kann eine Demenzerkrankung schon 10, 15 Jahre, bevor sie ausbricht, am Mikrobiom Hinweise darauf liefern, dass dann das Mikrobiom und in einer bestimmten Konstellation sich ausbildet und das das dann zu einer Demenzerkrankung damit einhergeht. Und so wissen wir, dass ist da super viel Forschung gelaufen. Du hast jetzt gerade MS erwähnt und andere Erkrankungen, auch bei Diabetes, Übergewicht wird ganz viel geforscht. Und das ist natürlich super cool, wenn wir dann auch gezielte Pharmazeutika haben, wo wir eben sagen, mit einer MS, cool, dann geben wir jetzt genau das Antibiotikum, um diesen Stamm zu reduzieren und da das anders herzustellen. Oder wir injizieren auch speziell einen Bakterienstamm, wo wir wissen, der ist protektiv und können dann eine super gezielte Einflussnahme nehmen. Aber das ist natürlich jetzt total spezifisch und auf kleine Krankheitsbilder gedacht. Und das habe ich jetzt auch noch mal im Vorfeld geschaut, was gibt es denn umgedreht an Studien. Und da gibt es, natürlich auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass ein besserer Schlaf mit einem höheren Mikrobiomreichtum einhergeht. Also ist ja erstmal nicht verwunderlich, dass auch in diesem Bereich eine große Vielfalt an Stämmen und Mikrobiotika mit mehr Gesundheit einhergeht. Oder zum Beispiel Schlafentzug, zum Beispiel das Mikrobiom reduziert auf einzelne Stämme. Das ist total interessant zum Beispiel, ja. Also da sehen wir, es ist auch andersrum.
Ich bin mir sicher, oder ich würde viel Geld drauf wetten, dass man auf alle großen Lebensstilsäulen diese Wette eingehen kann, dass das, was halt gut ist, sehr pauschal gesprochen, guter Schlaf ist besser als schlechter Schlaf, Bewegung ist besser als keine Bewegung, ballaststoffreiche, breite Ernährung ist irgendwie gesünder als Fastfood, sodass sich das alles aus Mikrobiom abbilden wird und dann auch irgendwann wird das wissenschaftlich abbilden können und werden.
Ja, und es ist ja eigentlich total schön, wie du gerade gesagt hast, ich bin fest davon überzeugt, es ist immer in beide Richtungen. Ja, also natürlich kann es gut sein, dass ich mit einem schlechteren Mikrobiom auf die Welt geplumpst bin oder schlechtere Bedingungen in meiner Kindheit hatte und deshalb zum Beispiel mein Schlaf nicht so gut gelingt, weil das nicht ausgeglichen ist. Aber umgedreht eben genauso, wenn ich meinen Schlaf sortiert kriege, auch insgesamt sich das Mikrobiom dadurch stabilisiert und Einfluss auf andere auf andere Lebensbereiche nimmt.
Yes. Ja. Jetzt hattest du gesagt, also wir haben beim Mikrobiom auf jeden Fall die Achse zum Immunsystem, zum zentralen Nervensystem. Was war es noch?
Zum Stoffwechsel.
Zum Stoffwechsel, also klar, genau.
Du hast, glaube ich, in deinem Buch, ich weiß nicht, was du genau geschrieben hast, ich habe es ja auch noch nicht in Gänze gelesen, aber da ging es zum Beispiel in dem Vortrag auch viel drum, dass auch der Bluthochdruck auch total verlinkt ist mit dem Mikrobiom. Hast du dazu noch, kannst du was? Nee, an anderer Stelle vielleicht, ja. Aber auch da sieht man eben, dass spezielle Stoffe dann hergestellt werden über diese Bakterien und Mikroorganismen, die dann wieder Einfluss auf den Bluthochdruck haben. Also vielleicht gibt es da auch irgendwann eine neue Medikamentengruppe, die genau da gezielt ansetzt. Jetzt habe ich schon so ein bisschen gerade gesagt über die Kindheit und ich finde das nochmal wesentlich, einmal mit dir zu durchdenken, wie eigentlich das Mikrobiom entsteht. Ich selber habe in der Frauenheilkunde gearbeitet und das ist total interessant, dass man auch da die letzten Jahre bis Jahrzehnte es auch so ein Paradigmenshift gibt, dass man zum Beispiel weiß, also man kann sich vorstellen, wenn ein Baby zur Welt kommt, dann ist es relativ mikrobiomblank, relativ blank. Natürlich nicht komplett, aber relativ blank. Und das korreliert auch mit dem Immunsystem. Also auch das Immunsystem, das wissen wir auch, kleine Kinder, gell, wenn man die impft, braucht man höhere Impfdosen, weil einfach das Immunsystem noch nicht so ausgebildet ist und noch gar nicht so spezifisch reagieren kann. Und das geht einher mit dem Mikrobiom, das ist relativ blank. Und wenn jetzt ein Kind über einen Kaiserschnitt geboren wird, dann hat das ein anderes Keimspektrum, mit dem das in Verbindung kommt, als wenn das natürlich geboren wird und mit der vaginalen Flora in Verbindung kommt. Und da weiß man eben heute, dass das einen total krassen Effekt aufs Immunsystem hat, weil man kann sich vorstellen, das ist quasi alles blank und dann die allerersten Bakterien und Keime, die in Verbindung kommen mit dem Kind über den Mund, über die Nase, ne, schluckt da vorher nur sein Fruchtwasser und dann anderes und atmet, die besiedeln dann sofort die ganzen Nischen. Und da gibt es zum Beispiel schon einige Länder, relativ viele sogar, die zum Beispiel dann bei einem Kaiserschnitt einen Tupfer nehmen und den einmal zack bei der Mama vaginal abtupfen und damit dann den Mund des Kindes abtupfen. Ja, klingt jetzt erstmal irgendwie total abstrakt oder total nach einer total verrückten Idee, aber dadurch fördert man eben dann, dass sofort diese gesunden Keime, die man auch bei einer natürlichen Geburt hätte, sich auch auf das Mikrobiom direkt dort ansiedeln. Und das scheint einen ganz großen Effekt zu haben. Ganz runterbrechen kann man es natürlich nie, aber Kaiserschnitt und Stillen oder nicht Stillen, das sind so die größten Faktoren zum Lebensbeginn. Und da haben wir inzwischen relativ viel Forschung dazu und wissen, dass das Allergien, Asthma, Stoffwechselerkrankungen, Gewichtsthematiken extrem prägen im späteren Leben.
Ja. Ergibt ja total Sinn. Also wir kommen auf die Welt und wir sind da, wie du gesagt hast, relativ blank, was unser Mikrobiom und Immunsystem angeht. Also wir haben ein angeborenes Immunsystem, aber das braucht dann, wie das Mikrobiom auch, die Konfrontation mit der Welt, mit den Herausforderungen, die wir da geliefert bekommen. Also im ersten Schritt bei einer physiologischen vaginalen Geburt die Scheidenflora und dann irgendwelche Bakterien, die eben bei der Mama auf der Haut sind und dann, wenn die Kids irgendwie 3 Monate sind, von der Oma auf der Haut und dann gehen die irgendwann zur Tagesmutter und dann holen die sich mit 1 Jahr den ersten Schnupfen und so. Und das gehört alles dazu, dass unser Mikrobiom und unser Immunsystem gesund reifen können, dass wir dann irgendwann immunkompetent sind und ein diversifiziertes, ja, breit angelegtes Mikrobiom haben.
Ja, da gibt es zum Beispiel auch spannende Studien, dass Kinder, die am Bauernhof aufwachsen, da scheint vor allem das Milchvieh relevant zu sein, dass die immunkompetenter und weniger zu Allergien neigen, was mit diesem Mikrobiom zusammenhängt. Also es ist schon total krass, was wir heute wissen. Aber vermutlich jetzt für die Hörerinnen wollte ich das nochmal aufzeichnen, damit man das ein bisschen versteht, wo kommt denn das her. Aber es ist natürlich nicht so relevant, weil wir können das jetzt nicht rückgängig machen, ob wir selber per Kaiserschnitt geboren sind oder gestillt wurden oder nicht gestillt wurden.
Genau, und ich finde es, glaube ich, schön, das so als Möglichkeitsraum oder als Hebel den Leuten anzubieten und das ohne Angst zu machen. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe da irgendeinen krassen Risikofaktor und ich habe schon ganz oft Antibiotika oder sowas genommen, das ist ja dann eben nicht statisch und so ein Urteil oder eine Wahrheit, die man dann schlucken muss, sondern das ist modulierbar weiter. Auch wenn jemand schon erwachsen ist und vielleicht auch manifeste Beschwerden hat, einen Reizdarm oder irgendwas, was man vielleicht mit so einer Unausgeglichenheit im Mikrobiom in Zusammenhang bringen kann, dann ist da ein Möglichkeitsraum und das ist eigentlich eine ermutigende Nachricht, dass es halt besser werden kann, wenn man das integriert. Eben ganz konkret, da sind wir, glaube ich, mit der Diagnostik noch nicht so, dass es wirklich Hand und Fuß hat, nehme ich dir ein bisschen was vorweg, glaube ich.
Nee, das ist super wichtig, ja.
Aber also, wenn mein Punkt ist, was ich anbieten möchte, das ist cool, dass wir diese Forschung haben. Da muss niemand Angst haben, sondern da geht die Sonne auf. Ja, da geht eine Perspektive auf, die uns ermutigen darf.
Ja, super cool. Zu Antibiotika möchte ich gleich noch was sagen, aber erst noch mal kurz zu diesem, da geht ein Möglichkeitsraum auf, weil das einfach so eine häufige Frage ist. Es ist ja total logisch jetzt zu sagen, cool, dann teste ich mal mein Mikrobiom und dann weiß ich genau, an welcher Stelle ich drehen kann, damit es mir besser geht mit meinen speziellen Beschwerden. Und da muss ich leider zurückrudern. Vielleicht sind wir irgendwann soweit, das würde mich gar nicht wundern. Aber heutzutage, das kam auch in diesem Vortrag nochmal raus, tatsächlich sind die Tests, die aktuell frei verkäuflich oder so für den normalen Bürger oder bei normalen Laboren zur Verfügung stehen, leider wissenschaftlich nicht fundiert. Also die sind sehr, die picken irgendwelche speziellen Stämme heraus, aber bilden niemals diese Billiarden an unterschiedlichen Keimmöglichkeiten ab, die wir eigentlich besitzen. Also tatsächlich, leider kann man auf die Tests pfeifen. Wir haben noch kein Diagnosekriterium so auf dem freien Markt oder was empfehlenswert ist, mit dem man das Mikrobiom testen kann.
Also ich habe es ja ein paar Mal mit Leuten gemacht. Und ich...
Erzähl!
Genau, und ich fand es eigentlich schon hilfreich. Ich glaube, es ist gut, das eben nicht auf die Goldwaage zu legen und mit so einer gewissen Vorsicht zu behandeln. Und leider haben wir halt die personalisierte Therapie dann auch nicht so zugänglich. Also das wird alles besser werden. Und trotzdem fand ich es interessant und auch an Punkten ein bisschen hilfreich zu sehen, okay, da sind ja dann so verschiedene Indizes, die ausgerechnet werden und sowas. Und das korrelierte zumindest häufig schon auch mit der Beschwerdeausprägung, die die Leute gerade bei so Reizdarmsymptomatiken hatten. Und das fand ich zumindest jetzt nicht kontraproduktiv, sondern habe ich gesagt, guck mal, das ergibt irgendwie Sinn mit dem, was wir sowieso erarbeitet haben. Also es war wie eine Bestätigung dessen und war dann für die Leute, glaube ich, sowas, okay, da steht das, ja, das ist jetzt ein Befund, damit können wir jetzt was machen und das haben die als hilfreich erlebt. Jetzt kann man sagen, es ist vielleicht ein bisschen Veräpplung und wenn da auf diesem Vortrag von eben dem Mikrobiomexperten gesagt wurde, das ist alles viel zu unausgereift und das ist alles Veräpplung, das kann ich nachvollziehen und trotzdem war es vielleicht auch eine Diagnostik, so wie ich es erlebt habe, die dann trotzdem als hilfreich erlebt wird und irgendwie eine Ermutigung war oder dann doch eben eine Konsequenz hatte. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt komplizierter mache, als es ist. Ich wollte sagen, ich habe es ein paar Mal gemacht. Ich fand es nicht unhilfreich.
Cool, also das werde ich dich dann nochmal nach dem Podcast fragen, bei welchen Anbietern oder bei welchen Laboren du das gemacht hast, weil mir die Frage oft in der Praxis begegnet und jetzt mein Fazit eher war, es ist nicht zu empfehlen.
Ich würde es vielleicht auch in der allgemeinärztlichen Praxis nicht unbedingt empfehlen. Das braucht dann, glaube ich, eine Einbettung und da muss man richtig nah dran sein an den Leuten. Und das kann man in der allgemeinmedizinischen Praxis, glaube ich, nicht so gut leisten.
Und vielleicht, und das ist jetzt für uns ja die gute Brücke, es wäre eben auch viel zu einfach oder für uns jetzt in unserem Kontext zu kurz gesagt, aha, jetzt sehe ich, da fehlt dieser Stamm, dann nehme ich jetzt den und dann sind meine ganzen Probleme gelöst. Das wäre zu eindimensional. Und deshalb wäre es jetzt eigentlich nochmal wichtiger, gemeinsam zu schauen, was kann ich denn für allgemeine Basismaßnahmen machen, die mein Mikrobiom stärken oder die Vielfalt stärken oder robuster machen. Genau. Und das ist auch gar nicht so leicht, weil das Mikrobiom so unterschiedlich ist. Das habe ich gerade vorhin gesagt, dass das bis zu 60% voneinander abweicht, je nachdem, was für Einflüsse wir erleben. Und trotzdem kann man nochmal einen Blick drauf werfen, wie das Mikrobiom arbeitet. Und da ist es eben so, wir haben total viele Keime und die sind quasi, die können wir auch als Mikrobiom bezeichnen. Und wenn wir die zusetzen, heißen die Probiotika. Ja? Und die können wir aufnehmen. Medikamentös oder mit Lebensmitteln.
Also medikamentös mit Kapseln, wo die drin sind.
Richtig, ja. Da kann man in die Apotheke gehen und da gibt es auch Kombipräparate, wo man zum Beispiel sagt, das ist hier eine Mischung aus unterschiedlichen Stämmen, die man zum Beispiel parallel zu einer Antibiotikatherapie nehmen kann. Oder es gibt speziell Präparate, die für Reizdarm hilfreich sein sollen. Oder Präparate, die zum Beispiel bei Allergien hilfreich sein sollen. Und da möchte ich dazu sagen, da hat dieser Prof gesagt, dass leider, weil das Mikrobiom so unterschiedlich ist, man sich auch nicht 100% darauf verlassen kann, aber man soll es ausprobieren. Ja? Und manche profitieren davon und da ist es auch wissenschaftlich nachgewiesen, die davon profitieren und andere profitieren gar nicht, ja, weil es so individuell ist. Muss man ausprobieren. Also das sind die Probiotika, die wir medikamentös zusetzen können. Wir können aber Probiotika auch mit unterschiedlichen Lebensmitteln aufnehmen. Und das sind eigentlich immer Lebensmittel, die gären. Ja, weiß man vielleicht noch aus der Schule, dass im Gärungsprozess auch immer irgendwelche Keime dabei sind. Und das ist super, wenn wir die in unsere Ernährung einbauen. Und das kennt man, dass es beim Joghurt drin ist. Es gibt aber auch Kefir, da sind 6 bis 10 Stämme drin. Es gibt Skyr, da sind 5 bis 8 Stämme drin. Das sind jetzt immer Bakterienstämme. Sauerkraut, je natürlicher das gegärt ist und frisch ist, das ist super. Kimchi, Miso, also das wären jetzt alles Produkte, die man empfehlen kann. Und ich finde die persönlich eigentlich fast schöner, wenn man das schafft, damit zu arbeiten, als mit den Kapseln, weil die einfach vielfältiger und unterschiedlicher und natürlicher sind. Also damit würde ich eigentlich immer versuchen zu starten oder parallel arbeiten, weil man leider bei den Kapseln sogar manchmal gesehen hat, man kann sogar manchmal auch das Mikrobiom damit durcheinander bringen, weil man dann das überschüttet mit einer Bakterienart und damit in Disbalance bringt. Ich hoffe, ich mache es gerade nicht zu kompliziert, ja. Aber das sind die Probiotika, also diese ganzen Keime, aber die brauchen auch was zum Essen. Und das sind die Präbiotika. Und das ist vor allem ganz viel faserreiches Essen. Da kann man sich jetzt auch damit herleiten, warum faserreiches Essen auch so wichtig für unseren Stoffwechsel ist. Das ist Salat, Gemüse, Flohsamenschalen empfehle ich total gerne. Versuchen wir ja auch jeden Morgen zu essen, weil die extrem viele Fasern haben und das quasi alles gute Nahrungsmittel sind für unsere guten Keime, für unser gutes Mikrobiom. Andersrum, wenn wir jetzt ganz viel Weißmehl, Zucker, weißen Zucker essen, ist das eher Futter für die schlechten Keime, die wir eigentlich eher nicht haben wollen, die dann wieder Kaskaden zusammenhängt mit Übergewicht und Diabetes und so weiter in Gang setzen. Genau, also sozusagen da zusammengefasst, ballaststoffreiche Ernährung und fermentierte Lebensmittel. Das wäre so ein bisschen der Oberbau. Das ist aber jetzt nur die Ernährung. Und deshalb war es mir so wichtig, auch diesen Podcast zu machen zu dem Thema, dass wir eben aber auch mit Schlaf, mit Bewegung und mit Stressmanagement auch auf dieses Mikrobiom Einfluss nehmen. Also gibt es auch tatsächlich Forschung, dass wenn wir weniger Stress haben, sozusagen umgedreht, diese Darm-Hirn-Achse auch funktioniert. Und dann andere Neurotransmitter vom Hirn quasi wieder Richtung Darm geschickt werden und andersrum auch das Mikrobiom beeinflussen.
Yes. Ist auch so eine schöne Erinnerung daran, dass eben alles mit einem zusammenhängt im menschlichen Organismus. Ich habe von ein paar Folgen diese Psychoneuroimmunologie-Folge gemacht. Und die Psychoneuroimmunologie, kurz PNI, oder wenn man es ganz kompliziert mag, Psychoneuroendokrinoimmunologie, als heterogenes Forschungsfeld, das ein ganzheitliches Menschenbild legitimiert, könnte man diese ganze Mikrobiomforschung auch mit reinpacken und eben sehen, okay, wie du sagst, ja, also das zentrale Nervensystem und das Mikrobiom im Darm, das sind 2 verschiedene Systeme von noch viel mehr anderen Systemen, die rückbezüglich in Verbindung stehen. Also das Hirn schüttet Neurotransmitter aus, die sich auf das Mikrobiom im Darm auswirken. Und der Darm, je nachdem, was wir essen, sezerniert oder produziert dann verschiedene Fettsäuren, die dann wie Immunmodulatoren im Hirn wirken. Also,
ja, es ist wirklich total schön.
Kann man nur staunen und sich freuen und danken irgendwie dem lieben Gott, was er da verzapft hat mit uns. Schön. Das war ein spannendes Thema. Eine konkrete Frage, die ich noch hätte, wäre, ob du Gedanken dazu hast, wie man eine Antibiotikagabe bzw. die negativen Folgen davon abmildern kann mit dem, was du jetzt
Ja, danke. Ich wollte ja eh noch kurz zu den Antibiotikern was sagen, weil tatsächlich über die Mikrobiomforschung, ich glaube, da auch nochmal so ein Paradigmen-Shift ist und die aktuelle Forschung viel, viel kritischer im Hinblick auf Antibiotika sich positioniert, als es früher war. Und so hat zum Beispiel dieser Professor Gessner gesagt, Antibiotikagaben vor Einschulung sollte man tunlichst vermeiden, weil eben das Mikrobiom da noch nicht so stabilisiert ist. Also je früher, desto weniger ausgeprägt oder weniger ausgebildet ist es und desto krasser hinterlässt eine Antibiotikagabe wie eine Narbe in diesem Mikrobiom. Und je besser mein Mikrobiom schon ausgebildet ist, wissen wir, wenn wir wenig Antibiotika hatten und ein relativ stabiles Mikrobiom haben und dann Antibiotika geben, dass meistens sich das Mikrobiom auch erholt und dass aber auch da interessanterweise wir nicht sagen können, dieses Antibiotika hinterlässt eine krassere Narbe als jenes Antibiotikum, sondern das eben total individuell ist. Aber wir wissen, jedes Antibiotikum hinterlässt eine Narbe und deshalb sollten wir es immer wirklich gut abwägen, ob wir Antibiotika geben und je kleiner die Kinder sind, desto mehr. Und dann tatsächlich, weil es so individuell ist, kann ich keine pauschale Antwort geben, aber wir wissen heute schon, je kürzer die Antibiotikagabe, desto kleiner sozusagen die Narbe insgesamt. Und dann können wir auf das, was wir eigentlich jetzt gerade besprochen haben, einfach wieder total gut achten. Ja, also können dann versuchen, im Nachgang viele Präbiotika und Probiotika zu nehmen, natürliche Probiotika. Und wir können es auch versuchen mit so einem Präparat, was zum Beispiel zur Antibiotikagabe empfohlen wird, wo speziell in Kapseln bestimmte Keime drin sind. Ich empfehle es in der Praxis. Ich würde es ausprobieren. Ich glaube, man kann nicht so viel mehr kaputt machen, als man eigentlich unterstützt. Und dann aber natürlich darauf achten, dass ich ausreichend schlafe, auf meinen Biorhythmus achte. Da wissen wir auch, dass das sehr zusammenhängt. Und insgesamt alles tue, was mein Immunsystem stabilisiert.
Ja, und ich denke, zu den Antibiotikern ist wichtig zu sagen, es gibt Indikationen, da gibt es wenig Diskussionsspielraum. Also wenn jetzt jemand eine fetten Lungenentzündung auf Intensivstation hat und mit der Sättigung von 70 darum hängt, dann würde ich das Antibiotikum nehmen.
Weil, unbedingt. Also dann kann ich auch sagen,
die Wahrscheinlichkeit, dass ich sonst auschecke, recht hoch ist. Und das ist dann auch schade, ja. Da bringt mir dann das gute Mikrobiom auch nichts mehr. Aber ich glaube, wo man eben was besser machen kann, ist in der ambulanten Medizin, wo ganz viel so, ich habe irgendwie seit 3 Tagen Schnupfen, naja, hier nehmen Sie mal ein Antibiotikum oder die Patienten es auch einfordern teilweise. Frau Doktor, verschreiben Sie mir ein Antibiotikum.
Mhm.
Teilweise bei viralen Erkrankungen oder bei Harnwegsinfekten oder bei so Sachen, wo man das nicht braucht. Und das ist einfach richtig dumm, dann Antibiotikum zu nehmen.
Also das sind die Klassiker, wo wir einfach genau vorsichtig sein können. Das sind die Atemwegserkrankungen, weil die zu 95% aus Viren bestehen. Und bei Viren hilft mir ein Antibiotikum nicht. Ja, das hilft nur bei bakteriellen Infektionen. Das heißt, 95% der Erkältungskrankheiten, da bringt mir das Antibiotikum nichts. Das kann ich aber beim Arzt auch testen. Da kann ich einen Laborwert, das CRP, abnehmen. Das machen wir zum Beispiel bei uns in der Praxis. Und dann weiß ich, sind es Viren oder sind es Bakterien. Bietet nicht jeder an. Aber da gilt Zurückhaltung. Und das andere sind die Harnwegsinfekte. Wenn die unkompliziert sind, sollte ich es auch eigentlich immer erst anders versuchen. Aber klar, da muss ich mit meinem Arzt, mit meiner Ärztin einfach in Austausch sein.
Beziehungsweise auch mündig sein und mir ein bisschen überlegen, ergibt es Sinn, was mein Arzt da sagt. Es gibt ja ein Spektrum, wie immer im Leben. Und das Zweite, was ich noch ergänzen wollte, in meinem Verständnis ergibt es Sinn, wenn man also ein Antibiotikum nimmt, dass man die Präbiotika oder Joghurt oder Kimchi oder was man denn futtert, ein bisschen zeitversetzt nimmt. Also wenn ich jetzt morgens das Antibiotikum nehme, ein bisschen warte und dann die Präbiotika irgendwie am Vormittag nehme,
Probiotika,
dann können die sich wahrscheinlich besser verbreiten und das abmildern, als wenn ich das zeitgleich nehme. Und wenn ich dann die Antibiotika-Einnahme beendet habe, aber das vielleicht noch 2, 3, 4 Wochen fortführe und auf ballaststoffreiche Ernährung achte und die Lebensstilsäulen, die du auch nochmal genannt hast, dann ist es zwar ein theoretisches Argument und wir können das nicht knallhart abbilden und beweisen, dass das was bringt, aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist über 50%. Oder wie der Kollege bei dem Vortrag, auf dem du warst, es gesagt hast, das ergibt dann wahrscheinlich Sinn oder wahrscheinlich profitiert man davon, auch wenn man es halt nicht ganz genau sagen kann. Aber ich würde das so machen, deswegen empfehle ich es meinem Patienten auch so.
Ja, Auf jeden Fall ausprobieren. Und dann kann man die Strategie auch wieder ändern.
Und man weiß es ja im Nachhinein auch nicht sicher. Hätte Fahrradkette. Aber es ergibt trotzdem Sinn. Amen.
Ja, genau. Ich fasse nochmal zusammen. Also es war mir wichtig, weil mir das oft in der Praxis begegnet, dieses Thema nochmal zusammenzufassen oder nochmal dazu ein bisschen zu erklären, was eigentlich das Mikrobiom ist, mit welchen Systemen es in unserem Körper alles kommuniziert. Das ist total krass. Und wie wir versuchen können, darauf Einfluss zu nehmen.
Sehr schön. Danke, liebe Pia, für das Mikrobiom-Update.
Sehr gerne. Danke dir auch, Moritz.
Wir wünschen euch alles Gute, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
Bis bald.